Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich hoffe, in der Leitung habe ich auch Dr. Dietmar Hansch. Herr Hansch?
Ich bin bereit. Grüße Sie, Herr Steininger, und ein herzlicher Gruß auch an alle Hörer.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dr. Hansch ist Leiter des Kurzzeittherapiezentrums in der Klinik Walmershöhe in Bodeneck. Sie sind auch Autor zahlreicher Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und Sie haben ein Buch geschrieben, das uns besonders bemerkenswert erschien. Das hieß Sprung ins Wir, die Neuerfindung von Gesellschaft aus systemischer Sicht. Wenn ich einfach die Frage mal so eröffnen darf, was meinen Sie mit Sprung ins Wir? Weshalb braucht eine neue Gesellschaft, und in dem Buch geht es sehr um Gesellschaft und auch um Politik, einen Sprung ins Wir?
Naja, mein Eindruck ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Gesellschaft auseinandertreibt, wo die Individualisierung zunimmt, und zwar auf allen Ebenen. Die Differenzierung nimmt zu, es gibt immer mehr Produkte von allem, auch in der Wissenschaft gibt es immer mehr Theorien, immer mehr Ansätze und Konzepte, und es wird einfach immer schwieriger, sich zu verstehen, Konsens zu finden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das eine sehr ungute Entwicklung ist, und habe mir die Frage gestellt, was braucht es eigentlich, um wieder mehr Gemeinschaftlichkeit herzustellen? Das war so der Grundgedanke. Mein Leiden an dieser Atomisierung der Gesellschaft, an der Vervielfältigung, so dass man, als ich noch studiert habe, Medizin studiert habe in den 80er Jahren, da konnte man in die Runde fragen, Leute, wer hat von euch den Prigozhin gelesen? Und da haben sich in der Seminargruppe 5, 6 Leute gemeldet, die den gelesen hatten, und mit denen konnte man dann gut ins Gespräch kommen. Mhm. Wenn ich jetzt hier an der Zeppelin University in Friedrichshafen Unterricht mache und frage, gibt es irgendeinen Autor, der mehr als 3 Leuten bekannt ist, dann meldet sich keiner mehr.
Woher kommt das? Was ist der Grund dafür einerseits, und andererseits, ist die hohe Individualität nicht auch eine hohe Bewusstseinsleistung unserer Gesellschaft?
Ja, das das ist sicherlich auch was Positives. Das hat ja was mit Selbstverwirklichung zu tun. Das ist ja ein Prozess, den ich selber auch durchlaufen habe. Ich habe ja im Grunde irgendwo auch meinen eigenen Ansatz gegründet. Und insofern, das, was ich an Kritik vorbringe, trifft mich ein Stück weit da auch selbst. Aber man muss eben Integration, also Differenzierung und Integration ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Also Individualisierung auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch den Fokus auf das Verbindende legen. Und wir müssten, glaube ich, alle auch mehr Zeit aufwenden, mehr Energie aufwenden, Ansätze anderer zur Kenntnis zu nehmen und uns in Prozesse der Diskussion, des Diskurses begeben, um einfach auch mehr Konsens zu finden und uns in wichtigen Wissenschaftsbereichen auch in irgendeiner Form zu einigen auf relative Wahrheiten, die eben jetzt mal gültig sein sollen. Ne?
Dieses Finden von Zusammenhang, ist das etwas, was rein auf einer Informationsebene stattfindet, dass wir uns einfach informativ miteinander abgleichen und merken, es gibt auch andere interessante Standpunkte? Oder, Sie sind ja Psychologe, ist das auch ein Bewusstseinsphänomen, dass wir eine Perspektive oder Perspektiven einnehmen können, die mehr sind als meine rein auf meine individuelle Existenz bezogene Perspektive. Das heißt, ist hier eine Bewusstseinsleistung, die Sie auch hiermit ansprechen, dass wir in der Lage sind, Dinge aus mehr als nur aus einer persönlichen Beziehung wahrnehmen zu können?
Ja, ich bin ganz sicher, dass das entscheidend daran beteiligt ist. Ich habe mich ja mit den Autoren, die für für Sie wichtig sind, auch ein bisschen beschäftigt, wenn auch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand. Ein klein wenig setze ich freilich die Akzente anders. Also mein Eindruck ist, dass der Scheinwerfer des Bewusstseins ein Stück weiter reicht, als unsere Konzepte tragen, aber vielleicht nicht gar so weit. Ja, also Goethe hat mal gesagt, man sieht, was man weiß, und ich fürchte auch, was Bewusstseinserfahrungen angeht, dass da das, was wir wissen, dass wir das, was wir sozusagen im Hintergrund an Konzepten früher mal gelernt und verinnerlicht haben, dass das doch sehr entscheidend mitprägt, was man auch bei Bewusstseinserfahrungen dann intuitiv erspürt. Und ich würde den Akzent ein klein bisschen, also wenn ich mal in einer Metapher vielleicht ausdrücken darf, was ich bei Ihnen verstanden habe, dann und wie ich sozusagen dagegen setzen würde, dann könnte man sich vorstellen, wir wollen alle mit dem Lichtstrahl hoch in den Himmel und wir stehen auf einem Gerüst, und das Gerüst ist unsere begriffliche Erkenntnis und haben einen Scheinwerfer in der Hand. Und da würden Menschen, die, sagen wir mal, sehr spirituell orientiert sind, sagen, wir brauchen das Gerüst gar nicht höher bauen. Es reicht, wenn wir den Scheinwerfer putzen. Und ich würde sagen, lasst uns den Scheinwerfer putzen, aber so furchtbar viel weiter werden wird das Licht trotzdem nicht reichen. Wir müssen das Gerüst der begrifflichen Erkenntnis vor allem auch höher bauen. Nicht? Beides ergänzt sich, da setzen wir die Schwerpunkte vielleicht ein bisschen anders, aber meine Erfahrung ist eben die, dass meine Intuition in Bezug auf die Welt doch sehr stark von meinem begrifflichen Wissen geprägt wird. Auch wenn ich das im Moment der Bewusstseinserfahrung vielleicht gar nicht mehr explizit dann im Kopf habe.
Ich finde es auch ein sehr schönes Bild, das Sie hier mit reinbringen, weil es ja keine Frage ist, wenn man eine aufgeklärte und rationale Beziehung zu Bewusstsein und auch zu Spiritualität entwickelt, dass eine wirklich auch saubere Begrifflichkeit und auch ein Weltverständnis, das auf klaren, rationalen Grundlagen ist, unabdinglich ist. Das heißt, wir können tiefe, intuitive Einsichten haben, auch über die Natur von Bewusstsein und die Natur von Gesellschaft, aber wir müssen uns auch verständigen können, und zwar auf einer rationalen Basis verständigen können. Hier spielt in Ihrem Buch die Systemtheorie eine große Rolle. Können Sie vielleicht sagen, warum Systemtheorie hier so ein entscheidender, wichtiger Faktor ist, um hier Gesellschaft anders sehen zu können?
Also von Gregory Bateson, glaube ich, stammt die Aussage, dass es wichtig ist, nach Mustern zu suchen, die wiederkehren. Nicht? Also ich würde vielleicht das noch ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, wichtig sind Muster, die verbinden und wiederkehren. Und die Systemtheorie, so wie ich sie verstehe, das ist ja auch ein sehr breiter, diffuser Begriff, insbesondere eben orientiert, so wie ich es wichtig finde, an Hermann Haken und der Synergetik, Lehre vom Zusammenwirken. Das ist eben die Wissenschaft, die untersucht, wie kommt es eigentlich zur Bildung von Strukturen in der Welt auf allen Ebenen des materiellen und vielleicht auch geistigen Seins. Und da finden sich eben bestimmte Grundprozesse immer wieder. Nicht? Zum Beispiel, dass Varianten miteinander konkurrieren, ausgewählt werden, sich dann verstärken und dann wieder zurückwirken auf die Ebene der Elemente. So bilden sich molekulare Strukturen, so formieren sich also Produkte auf dem Markt, so formieren sich Ideen in den Köpfen eines jeden Einzelnen, nicht, dass wir irgendwie eine Eingebung haben, dass das Gehirn auf unbewussten Ebenen Varianten produziert und wir die dann bewerten, bewusst und auswählen, und wenn sich dann eine Sichtweise etabliert hat, dann prägt die eben zunehmend auch unsere Wahrnehmung und unsere anderen Denkstrukturen. Und so setzen sich auch Theorien durch in der Wissenschaft. Also da findet man eben doch Grundmuster der Strukturbildung auf allen Ebenen wieder. Und das ist eben einfach, glaube ich, wichtig für ein ganzheitliches Weltverständnis. Und das führt dann dorthin, wo der Begriff dritte Kultur auch angesiedelt ist, dass man eben sieht, dass die Naturwissenschaft, nicht, also diese Begrifflichkeit stammt ja von C.P. Snow, einem Wissenschaftshistoriker im Englischen den Ende der 50er Jahre unterschieden hat zwischen der ersten Kultur, der Kultur der Naturwissenschaften, Mathematik, Physik und so weiter, und der Kultur der Geisteswissenschaften, Literatur, Philosophie, und der eben eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden wahrgenommen hat. Und die Systemtheorie, die eben jetzt von unten aus den Naturwissenschaften gewissermaßen hervorwächst oder hervorgewachsen ist und auf einer sehr abstrakten Ebene Grundmuster des Verhaltens von Materie deutlich macht, die ist nun eben in der Lage, die Brücke auch ins Geistige zu schlagen und deutlich zu machen, wie eben auch im geistigen Bereich sich doch ähnliche Muster finden. Nicht? Und Richard Dawkins zum Beispiel hat dann in Analogie zum Genbegriff den Begriff Mem geprägt. Nicht? Das sind solche Konzepte, die in diesem Bereich angesiedelt sind. Und das finde ich eben sehr spannend und das hilft mir eben auch sozusagen meine ganzheitliche Welterfahrung zu intensivieren, nicht? Indem ich diese Muster, die verbinden und wiederkehren, in den Fokus nehme und eben auch in meinem Gedankensystem herausschärfe.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind diese Muster der Wahrnehmung und diese strukturellen Muster unserer Kultur auch das, was Sie in diesem Gegensatzpaar ansprechen, wenn Sie sagen, es geht um ein Überwinden der reinen Abhängigkeit von Erbantrieben zu einer Entwicklung von Kulturantrieben. Kann man sagen, dass diese Kulturantriebe, die Sie hier ansprechen, auch dieses Bewusstwerden eben dieser systemischen Muster unserer Kultur, unserer geistigen Welt sind, dass wir sehen, dass wir hier im Fortschreiten unserer kulturellen Entwicklung in der Lage sind, Welt ganz anders wahrzunehmen als allein von unserem Primaten-Dasein und von unserer Orientiertheit als individuelle, einzelne, biologische Individuen, sondern wahrzunehmen, Moment, wir bauen an einer Gesamtheit von Kultur und Geist, die von uns gestaltbar ist und die von uns durchdringbar ist und die, wenn wir uns danach ausrichten, auch zu einer Grundlage unseres gemeinsamen Kulturschaffens werden kann.
Ja, das würde ich absolut unterstreichen. Nicht? Ich glaube, dass es in unserem Gehirn ein Modul gibt, was Kohärenz und Stimmigkeit belohnt. Mhm. Nicht? Also je mehr Elemente an einem Prozess beteiligt sind und je stimmiger die zusammenwirken, desto lustvoller erleben wir den Prozess. Nicht? Wenn Sie mal an eine Diskothek denken, wenn man sich stimmig bewegt, dann macht das motorische Funktionslust. Wenn dann noch synchron dazu passende Musik gespielt wird, dann wird der Prozess komplexer und wir erleben es noch ein Stück lustvoller. Und wenn dann noch Lichter aufblitzen im gleichen Takt, dann wird es nochmal lustvoller. Nicht? Und ich glaube, dass das letztlich diese Suche nach Kohärenz, nach Stimmigkeit, nach einer stimmigen Strukturierung möglichst komplexer Ganzheiten, dass das das ist die Grundlage dessen, was ich eben Kulturantriebe nenne. Mhm. Nicht? Und da spielen eben das, was wir gerade diskutiert haben, diese Muster, die verbinden und wiederkehren, die bilden natürlich Kohärenz. Nicht? Das ist der Grund, warum Physiker nach der Weltformel suchen. Mhm. Nicht? Weil sie Dinge, die bisher noch unverbunden nebeneinander stellen, eben in eine kohärente Beziehung bringen wollen. Und das erleben wir, glaube ich, auf allen Ebenen des Seins, der psychischen Aktivität, in der Motorik, stimmige Bewegung, in der Wahrnehmung, Musik, nicht? Wo also auch bei Bach zum Beispiel, nicht? Also viele Ebenen des musikalischen Prozesses korrespondieren, aufeinander abgestimmt sind, beim Tai Chi, wo man versucht, sozusagen die einzelnen Teile des Körpers nicht sich isoliert bewegen zu lassen, sondern in einen kohärenten, ganzheitlichen Prozess allmählich hineinübt und eben auch im Denken. Nicht? Und insofern, so hängt das zusammen. Und diese Suche nach Kohärenz, dieser Antrieb, der wahrscheinlich evolutionspsychologisch aus der Motorik kommt, der ist eben sozusagen inhaltsneutral. Nicht? Wir können beliebige kulturelle Inhalte lernen, uns einformen, und wenn wir sie dann zu hoher Kohärenz heraufüben in der inneren Tätigkeit, dann erleben wir das als lustvoll Und weil das eben inhaltsneutral ist, können wir eben da sozusagen das auch austauschen und können viele Menschen an den gleichen Inhalten Freude haben. Und das ist dann eben auch eine innere Richtschnur zur Organisation dieser Inhalte in unserem Inneren. Und Verstehen ist ja gebunden an eine ähnliche Struktur, nicht? Also Computer, die das gleiche Betriebssystem haben, können kommunizieren. Menschen, die ähnlich verdrahtete Erbmodule haben, können auf einer angeborenen Ebene miteinander kommunizieren. Das ist das, was der Paul Ekman gemacht hat. Wenn man also Bilder eines Buschmanns, der Freude zeigt, in Europa zeigt, dann erkennen die Europäer, das ist Freude. Und wenn wir uns theoretische Strukturen oder kognitive Strukturen aneignen, dann müssen die eben auch ähnlich organisiert sein, damit wir uns verstehen können. Und insofern ist dieser innere Lehrer in Richtung auf Kohärenz eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir eben da auch Verstehen auf der kognitiven Ebene herstellen können.
Wenn ich Ihr Buch durchgelesen habe, ist mir auch immer aufgefallen, dass Sie wirklich diesen Gegensatz herausarbeiten und auch in Ihrer Gesellschaftskritik im Finde genau auf diese Wunde legen, Kohärenz auf einer Seite und Auseinanderfallen, Auseinanderdriften in den verschiedensten Formen auf der anderen Seite. Verstehe ich Sie richtig, dass Ihre Vorstellung einer dritten Kultur genau darin besteht, dass wir in der Lage sind, einfach auch durch unsere kognitiven, geistigen Kräfte neue, tiefere Formen von Kohärenz gemeinsam zu entwickeln, die dann in der Lage sind, Gesellschaft aus dieser Kohärenz herauszuhalten, in einer Komplexität, in der es bisher nicht wir nicht in der Lage waren. Wir hatten ja sozusagen Kohärenz in traditionellen und noch mehr in vortraditionellen Gesellschaften. Ja. Aber im Prozess der Modernisierung, auch im Prozess der Postmodernität, ist ja einer der grundsätzlichen Phänomene, die wir wahrnehmen können, dieses Auseinanderfallen von Kohärenz.
Ja. Und in der Postmoderne wird ja sozusagen aus der Not dann noch eine Tugend gemacht.
Genau. Nicht? Und sehe ich das richtig, dass es ein Plädoyer ist, hier eine geistige Kohärenz zu entwickeln, die einfach in der Lage ist, von dieser Seite her gesellschaftlichen Zusammenhang zu schaffen, im Erkennen großer systemischer Muster.
Ja, so würde ich das sagen. Und das ist eben eine Aufgabe, die an vielen Stellen steht. Ich glaube also zum Beispiel eben auch in den Wissenschaften, dass nicht immer mehr Kleinstlabors vor sich hin forschen und Subgruppen sich bilden, sondern dass man wirklich auch eine Institution schafft, ja, was weiß ich, eine Art Wikipedia von Psychologieprofessoren, die sagen, unsere Aufgabe ist es jetzt mal wirklich die Dinge zusammenzudenken, die Befunde zu sichten, zu bewerten, den Versuch zu machen, sie zu integrieren, nicht? Also einen solchen integrativen Prozess, der muss der Differenzierung parallel gehen. Mhm. Und diese integrativen Prozesse, die sehe ich nicht und darauf wird gar kein Wert gelegt. Mhm. Nicht? Und in der Gesellschaft hieße das eben, dass man zum Beispiel diesen irrsinnigen Bildungsföderalismus überwindet. Nicht? Und dass man dort an den Startpunkten der individuellen Entwicklung schon mal Bedingungen schafft, die einfach als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Menschen mehr Kohärenz schaffen. Nicht? Und dann bis hin zu solchen Dingen, dass man eben zum Beispiel Tai Chi oder Aikido oder Meditation überall an den Schulen für alle unterrichten müsste, nicht? Um eben einfach ähnliche Startpunkte für Erfahrungsbildung auch zu organisieren und dass man das Schulsystem sich auch festlegen müsste auf ein Weltbild, was eben kein Dogma sein soll. Das wäre eben der Unterschied jetzt zu den vormodernen Kulturen, zu religiösen oder Mythenkulturen, wo das ja Dogmen waren. Mhm. Nicht? Aber man muss wenigstens den Versuch machen, die Dinge zusammenzudenken und den Kindern sagen, das ist unser Vorschlag für ein kohärentes Weltbild, den überarbeiten wir in 10 Jahren und den müsst ihr auch nicht nachbeten, aber wir machen euch wenigstens einen Vorschlag. Mhm. Nicht? Und das ist das, was fehlt und was eben sozusagen dann vom Startpunkt weg schon dazu führt, dass die Dinge sich zu differenzieren beginnen und dann eine Zersplitterung erreichen, wo dann eben eine Brückenbildung kaum noch möglich ist.
Um dieser Kohärenz auch wirklich eine kulturelle Tragfähigkeit geben zu können, bedarf es natürlich einer Kohärenz, die nicht rein kognitiv ist, die nicht rein eine akademische, systemische Sicht von Welt ist, sondern wir gehen hier tief in Wertehaltungen. Mhm. Sie machen ja auch konkrete Vorschläge, wie so eine Kohärenz auch in dieser Tiefe gesellschaftlich umgesetzt werden kann. Sie schlagen hier auch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eine Art von Waisenrat vor. Welche Funktion soll das haben und wie könnte das eine Kohärenz, eine geistige Kohärenz in der Offenheit, die Sie beschrieben haben, in unserer Gesellschaft als politisches Projekt durchsetzen, weil wenn ich das Buch lese, ist es sehr stark von politischen Vorschlägen durchdrungen.
Ja, das wäre sozusagen dann der Endpunkt, aber vielleicht, weil Sie einstiegen, so dass es nicht nur eine kognitive Dimension hat, vielleicht nochmal den Vorschlag, der sozusagen dem noch vorangeht, das wäre eben so eine Art Schulfach persönliche Meisterschaft, mhm. Nicht? Wo ich es eben für wichtig hielte, dass junge Menschen eben nicht ist, so im Buddhismus oder in Weisheitsländern, da wird oft gesagt, das Ich wäre eine Illusion, das gäbe es gar nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Dem würde ich entgegenhalten, das Ich sind eben diese Erbantriebe, die uns von den Menschenaffen überkommen sind. Nicht? Und das sind reale, materielle, fest verdrahtete Module im Gehirn, die Eifersuchtsreaktionen auslösen, die Stolzreaktionen auslösen, die Verletztheitsgefühle auslösen. Bei allen von uns ähnlich und eben schon auf dem Affenfelsen, die uns drängen, unserem Ego einen möglichst hohen sozialen Status zu sichern, die uns Gier nach materiellen Luxus ins Herz pflanzen, um eben sozusagen für die Nachkommen maximal Überlebenschancen zu sichern. Und das sind reale Vertratungen, die sich in der Evolution so herausgebildet haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das im Sinne, wir machen ja an der Klinik auch viel Selbsterfahrung. Ich kann natürlich Gefühle in mir nur wirklich wahrnehmen und unterscheiden und verstehen, wenn ich zuvor auch irgendwie einen Begriff dafür habe oder zumindest erleichtert es das. Nicht? Und den inneren Primaten sozusagen zu verstehen, kennenzulernen und dann zu erfühlen, und damit umgehen zu lernen und zu verstehen, wo sind diese Impulse förderlich, wo kann ich sie ausleben, wo sind sie hinderlich und welche förderlichen Geisteshaltungen auf einer Ebene höher muss ich dann dagegen setzen, um diese Dinge aufzuheben. Das, glaube ich, ist mal die Basis von allem, und das müsste man in der Schule irgendwie den Heranwachsenden nahebringen. Nicht? Und ja, das wäre sozusagen, wenn Sie aufs Politische abheben, mal mein zentralster Vorschlag, dass wir so ein bisschen Ansätze in die Richtung gibt es ja, Schulfach Glück und so weiter, nicht? Aber wirklich Schulfach Selbsterkenntnis und Selbstkompetenz und das, was wir heute wissen über Evolutionspsychologie, das vermitteln und das dann eben auch erfahrbar und fühlbar machen. Das wäre aus meiner Sicht die zentrale Aufgabe. Und da könnte Meditation sicherlich eine ganz wichtige Funktion dabei auch haben.
Sie haben den Begriff jetzt schon rein.
Und was ich eben mit Rat des Beweisen meine, das kann man auch anders nennen. Wir brauchen ja dann irgendwie Gremien, die dann solche Inhalte erstmal auch sammeln und integrieren und dann Vorschläge erarbeiten. Und das ist natürlich, das ist mir schon auch klar, dass das realpolitisch ganz, ganz schwierig wäre, in solchen Fragen Einigkeit zu erzielen. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir auf anderem Wege nicht wirklich mehr Gemeinschaftlichkeit herstellen können. Wenn Sie sich mal den biologischen Organismus anschauen, warum können denn diese Abermilliarden von Zellen so kohärent zusammenwirken? Nicht? Weil jede Zelle über einen identischen Satz an DNA verfügt. Mhm. Nicht? Das ist der Grund, warum man der einen Zelle den Befehl geben kann, ein Hormon zu produzieren und der anderen Zelle einen Rezeptor zu produzieren, und dann passt beides zusammen. Nicht? Also, und das müssten wir eben soziale DNA gewissermaßen, nicht? Was früher die religiösen Mythen waren oder die Religionen waren, das müssten wir eben irgendwie auf irgendeine Weise verstehen, wie wichtig das ist, und nicht in Form von Dogmen, aber in Form von Vorschlägen, die man weiterentwickelt, und da könnten dann solche Räte der Weisen oder so natürlich eine zentrale Rolle spielen. Also solche Prozesse in Gang setzen, und das läuft natürlich den Ideologien, die derzeit herrschen, diametral entgegen. Da würde man mir vorwerfen, wahrscheinlich zu irgendwelchen Ideologien zurückkehren zu wollen oder so, die ja längst entlarvt seien als am Ende verbrecherisch oder so. Deswegen betone ich eben immer, es geht darum, Vorschläge zu machen, es geht darum, eine kritische Auseinandersetzung damit anzuregen und nicht Dogmen zu formulieren. Ja.
Das ist mir auch bei der Lektüre des Buches aufgefallen, dass Sie einerseits wirklich sehr bemüht sind, hier einen sehr wissenschaftlich fundierten und rationalen Vorschlag zu machen, wie sich diese Kohärenz gestalten lässt, dass Sie aber andererseits in Schlüsselbegriffen, die Sie verwenden, von innerer Meisterschaft und von einem Rat der Weisen sprechen, die eine Dimension mit reinbringen, die im herkömmlichen wissenschaftlichen Jargon ja so nicht abgedeckt ist. Mhm. Und ich fände spannend, einfach dem nachzugehen, wenn Sie von innerer Meisterschaft sprechen, und ich nehme mal an, auch von Ihrem eigenen Tai-Chi-Hintergrund, dass das wahrscheinlich auch mit dieser Weisheitstradition, die aus der chinesischen Weisheitstradition Tai-Chi gespeist ist, kommt. Was ist dieser Meisterschaftsaspekt? Was macht den Begriff Meisterschaft hier zu dem richtigen Ausdruck, um das zu bezeichnen?
Mhm. Naja, das hat einige Ebenen. Das erste hatte ich ja schon in Umrissen erläutert. Wirklich unsere ererbten psychischen Funktionen kennenzulernen, erfahren zu lernen und damit umgehen zu lernen. Dann, das ist die eine Ebene. Die nächste Ebene wären eben förderliche Geisteshaltungen. Mhm. Nicht? Also einfach so Prinzipien wie Wünsche äußern, keine Erwartungen haben, zuerst geben, nicht? So was man auch in der Weisheitsliteratur ja oft findet, in Untergesetz der Fülle, nicht? Und solche Dinge, das kann man ja alles auch verstehen, das kann man begründen, das kann man einsehen. Heute auch vor dem Hintergrund der Glücksforschung und der Lebenszufriedenheitsforschung kann man deutlich machen, und das ist vielleicht eben auch eine neue Chance, dass man zeigen kann, wie diese Dinge, die sozusagen gegen das Ego gerichtet sind, auf einer höheren Ebene aber wirklich zu mehr Lebenszufriedenheit beitragen. Mhm. Nicht? Also solche förderlichen Sichtweisen sich erarbeiten, verinnerlichen, danach leben lernen, dann auch erkenntnistheoretische Kompetenz. Was sind eigentlich Begriffe, nicht? Was sind Konzepte? Verstehen, dass Wissenschaft eben nur Regularitäten zu erfassen vermag, aber nicht auf letzte Fragen antworten kann. Nicht dieser Unsinn von der Entzauberung der Welt durch die Wissenschaft, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde, Wissenschaft verzaubert die Welt noch ein Stückchen mehr. Wir können in unserem Inneren Strukturen erzeugen, die irgendwie auf die Welt da draußen passen. Und das ist erstmal eine ganz verwunderliche Angelegenheit. Aber eben auch die Grenzen des Wissens, die Grenzen von Wissenschaft verstehen lernen und dann eben dieses Staunen wieder lernen, nicht? Über das Wunder des Seins, was wir eben mit Wissenschaft überhaupt nicht entschlüsseln können, ganz prinzipiell nicht. Ne? Ja. Und von dort her eben dann auch den Raum für Spiritualität eröffnen. Nicht? So, das gehört dazu, wirklich den ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist Wissen, was können Begriffe leisten, was können sie nicht leisten. sich auch entschmelzen zu können davon, mit inneren mentalen Modellen spielen zu lernen, die Perspektive des anderen einnehmen lernen, was ist Kommunikation, nicht all diese Dinge, dann ist unser Gehirn ja eine sehr vermurkste Konstruktion. Es ist ein hochkomplexes Organ, wo eine Vielzahl von positiven Rückkopplungen in Gang kommen kann. Das ist das, was wir in der Psyche als Teufelskreise erleben. Angst vor der Angst zum Beispiel. Also wenn sozusagen die Angst sich auf Symptome, wie zum Beispiel das Herzklopfen bezieht, die sie selbst erzeugt, dann kommt ein Teufelskreis in Gang. Die Angst verstärkt das Herzklopfen. Man nimmt das Herzklopfen wahr, interpretiert es als Gefahr. Das steigert noch mehr die Angst. Das wäre wie wenn man bei einer Heizung den Regler umpolt und ihn so einstellt, je wärmer es wird, desto mehr wird die Heizung angefacht. Und solche Teufelskreise findet man eben bei allen psychischen Störungen, die spielen eine ganz zentrale Rolle. Und das ist eben Selbstmanagementkompetenz durch paradoxe Strategien zum Beispiel aus solchen Teufelskreismechanismen, durch Achtsamkeit, Dinge, die man in der Meditation auch trainieren kann, aus solchen Dingen aussteigen zu lernen, sie überhaupt erstmal verstehen zu lernen. Also das sind so Facetten dessen, was ich eben als persönliche Meisterschaft bezeichne. Und das ist eben etwas, was wir in unserer Kultur nirgendwo lernen. Ja, es gibt keine Institution, die diese ganz wichtigen Dinge vermittelt, und dass es daran fehlt, das ist sicher auch eine der Hauptursachen, warum psychische Störungen eben zunehmen.
Absolut. Und wenn ich das noch einmal in den Kontext setze, dass es in dem Buch wirklich darum geht, Kulturantriebe zu entwickeln, die in der Lage sind, den Erbantrieben Antwort zu geben, um es mal so zu formulieren.
Und diese Person, oder sie zu überstimmen.
Ja, zu überstimmen, richtig, ja. Und die persönliche Meisterschaft, die Sie ansprechen, ist ja genau die Meisterschaft darin, so wie ich sie verstehe.
Das ist ein Aspekt dann auch, dass man einerseits die Erbantriebe erkennt, kritische Distanz zu ihnen aufbaut und kulturelle Gegenkräfte entwickelt. Ja. Sich also im Sinne der Liebe zum Sein von Maslow eben Liebe zur Literatur lernt, Liebe zur Musik lernt und ähnliche Dinge. Und das ist eben etwas, in diesen Dingen geht man dann auf und dann ist das Ego weg. Genau. Wenn ich mich wirklich an einem solchen Gegenstand anheimgebe, dann ist das Ego weg. Ja. Und dann kann ich mich mit einem anderen auch wirklich gemeinsam schwelgen in Erörterungen zu bestimmten Dingen oder im gemeinsamen Musizieren oder was immer sie nehmen. Dort ist das Ego dann raus.
Ja. Weil hier gehen Sie in Ihrem Buch auch dann ziemlich weit oder sehr auch wirklich um Stringenz und um Wissenschaftlichkeit bemüht, gehen Sie doch an eine Linie, wo Sie davon ausgehen oder das ansprechen, einerseits, dass diese innere persönliche Meisterschaft auch mit einem inneren Erkenntnis von, ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie Sie es im Buch bezeichnen, aber im Prinzip, dass das Glück keine Impulse von außen braucht.
Ja.
Dass es hier etwas gibt, was zum Beispiel in Meditation findbar ist, was den normalen Primatenimpulsen entgegengesetzt werden kann. Mhm. Und in einem eigenen Kapitel sprechen Sie sogar über Gott. Mhm. Bringen es aber auch so rein, dass Gott immer das Erkenntnistranszendente bleibt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Offenheit gegenüber diesen Erkenntnistranszendenten eine wichtige Grundlage ist, um die Kulturantriebe, so wie wir sie beschreiben, überhaupt entwickeln zu können.
Mhm. Ja.
Wenn ich einfach die Frage nachstellen darf, warum ist das wichtig für diese Meisterschaft? Warum ist diese Offenheit so eine grundlegende Voraussetzung dafür? Zumindest so habe ich sie verstanden.
Weil das ja schon mal Fundamentalismen und der Dogmatik vorbeugt. Wenn ich mir der Grenzen des Erkennens inne bin, dann weiß ich eben, dass jede Form von Erkenntnis am Ende nur eine Hypothese ist, die mit großer Wahrscheinlichkeit nur in der einen oder anderen Form hilfreich ist und dass eine bessere Erkenntnis ein bisschen hilfreicher ist als eine andere, dass wir aber wohl, auch das ist natürlich nur eine Hypothese, aber ich glaube aus meiner Sicht jedenfalls eine sehr wahrscheinliche, dass wir eben zu absoluter Wahrheit keinen Zugang haben. Mhm. Und das würde uns eben einfach in der Kommunikation doch mehr Souveränität, mehr Respekt vor Sichtweisen anderer, mehr Vorsicht auch im Umgang mit eigenen Sichtweisen und einfach eine größere Offenheit in der Konsensfindung und damit auch eine größere Chance für die persönliche Weiterentwicklung eröffnen. Mhm. Wenn ich diese kritische Distanz nicht habe und meine Sichtweisen verabsolutiere und sie vielleicht sogar eben auch als mir von Gott eingegeben und offenbart definiere, ja, dann gibt's doch nicht, dann muss ich den heiligen Text auswendig lernen und dann war's das auch schon in Sachen persönlicher Weiterentwicklung. Das finde ich, fand ich eben, als ich Ihre Webseiten angeschaut habe, wie gesagt, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand selbst gewesen durch meine Lektüre, aber so diese Idee, dass Gott gar nicht als etwas Fertiges existiert, sondern sich sozusagen in Koevolution mit der Evolution des Bewusstseins sozusagen weiterentwickelt, das oder überhaupt erst entwickelt, das fand ich erstmal auch einen spannenden und interessanten Gedanken, den ich in der einen oder anderen Form wohl auch nachgehen werde.
Nee, es ist auch ein völlig anderes Gottesbild, weil das exakt nicht dieses dogmatische Gottesbild ist, das Sie hier skizziert haben.
Ja. Was ja vertreten wird.
Was vertreten wird. Stelle. Absolut, absolut. Aber interessanterweise, und das ist eben etwas, was Sie auch in Ihrem Buch machen, kommt der Gottesbegriff wieder mit in auf eine neue Art und Weise ins Spiel. Mhm. Und weil die kritische Distanz, die Sie beschrieben haben, um hier einfach nochmal nachzufragen, die könnte man natürlich auch beschreiben mit einer erkenntnistheoretischen Offenheit, die solche doch sehr gewichtigen Begriffe wie Gott vollkommen auslässt.
Das sehe ich ganz genauso. Mich ärgert auch so diese Dinge, die zum Beispiel Dawkins schreibt und so weiter, nicht dieser fundamentalistische Atheismus oder Hawking. Ich habe das Buch zwar nicht gelesen, sein letztes, wo er eben sagt, naja, wir sind wohl nicht weit fern von der Entdeckung der Weltformel und er meint dann damit sozusagen auch eine Antwort auf die Gottesfrage gegeben zu haben. Das ist natürlich alles erkenntnistheoretisch doch wahrscheinlich sehr naiv, nicht? Und es ist ja eigentlich ein interessanter Prozess in der Evolution von Erkenntnis, dass eigentlich die wichtigsten Entdeckungen immer auch etwas mit den Grenzen von Erkenntnis zu tun hatten. Nicht? Diese bekannten Dinge, die da erwähnt werden, Freud, nicht? Der eben sozusagen das Bewusstsein ein Stück weit entmachtet hat, oder Gödel, der eben gezeigt hat, dass logische Systeme niemals vollständig sein können und es immer unbewiesene Sätze in ihnen geben wird, so dass wir eben solche absoluten Aussagen einfach prinzipiell nicht machen können, oder die Chaos-Theorie, die eben zeigt, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist, komplexe Evolutionsprozesse beliebig weit vorherzusagen, oder die Quantentheorie. Das ist ja alles bekannt und da sieht man, dass eben Erkenntnis, die sich weiterentwickelt, vor allem auch gegen ihre Grenzen konvergiert. Und damit, und wenn man den radikalen Konstruktivismus noch hinzunimmt, der eben doch recht plausibel macht, dass die Sphäre der von uns konstruierten Bedeutungen hermetisch, sphärisch abgeschlossen ist, dann ist eben klar, da wir diese Form von Erkenntnis führt uns nicht an den Urgrund des Seins heran, nicht? Und den gibt es aber. Und wir können eben keine Aussagen drüber machen. Und bei mir hat das eben dazu geführt, dass ich irgendwie gelernt habe oder wieder gelernt habe, die Erfahrung, die ich mache und die Welt, die ich sehe, als unheimlich merkwürdig zu erfahren. Mhm. Nicht? Es ist ja so, wir gewöhnen uns einfach an unsere Welt und aus Gewohnheit entsteht dann das Gefühl von Verstehen oder von Wahrheit. Aber wenn man eben wirklich realisiert, wie dürr unsere wissenschaftliche Erkenntnis ist und diese Diskrepanz wieder spüren lernt zwischen dem Wunder des Seins und den dürren Begriffs- und Formelnetzen, die wir darüber spannen. Wenn wir also aufhören, die Landkarte mit dem Land zu verwechseln, nicht? Und diese Differenzierung wieder lernen, dann lernt man eben wirklich das Staunen wieder und dann wird man automatisch auch wieder offen und möglicherweise unterscheiden wir uns da jetzt, aber das ist jetzt auch wieder nur eine Hypothese. Ich bin eben auch zweifelnd, welchen erkenntnistheoretischen Status jetzt erweiterte Bewusstseinserfahrungen haben, ob wir da wirklich aus dieser Sphäre des Erkennens hinauskommen und Zugang zu relevanten anderen Formen von Wahrheit gewinnen, das weiß ich nicht. Da bin ich skeptisch, nicht? Aber allein zu wissen, dass das Sein ein Wunder ist, nicht? Allein das wirklich zu verstehen und wieder fühlen zu lernen und einfach auch offen zu sein und zu sagen, okay, wir wissen es nicht mit letzter Sicherheit. Vielleicht stimmt ja auch die eine oder andere religiöse Deutung. Und wenn man stirbt, vielleicht erwartet uns dann wirklich auch eine große Überraschung. Mhm. Nicht? Oder vielleicht kann man durch Meditation tatsächlich in ganz andere Formen von Erkenntnis und Wahrheit vordringen. Ich selber habe solche Erfahrungen nicht gemacht. Ich bin auch eher skeptisch, aber ich schließe es nicht aus. Und wenn ich hier nach rechts schaue, dann sehe ich da mein Meditationskissen liegen. Und ich habe schon vor, auch nochmal zu gucken, ob ich da nicht auch noch Fortschritte machen kann.
Das ist doch ein sehr guter Augenblick, auch nachdem wir in der Zeit schon fortgeschritten sind, hier das Gespräch aufzumachen und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen mit in das Gespräch mit reinzubringen. Ich sage nochmal kurz die Telefonnummer, mit der Sie uns hier erreichen können. Das ist die Telefonnummer 001 219 509 8222. Nochmal 001 219 509 8222. Und der Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste. Oder, wenn Sie am Computer sitzen und kein Telefon zur Hand haben, besteht auch die Möglichkeit, per E-Mail sich bei uns im Studio mit einer Frage oder Anmerkung zu melden. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org und wir werden jetzt die Technik bitten, die Leitungen aufzuschalten. Wir werden wieder auf Frage- und Antwortmodus schalten. Das heißt, um die Leitungen möglichst sauber zu halten, sind Sie mal grundlegend auf stumm geschaltet, aber mit Stern-6-Taste können Sie Ihr Telefon auf laut stellen. Das heißt, mit Stern-6 können Sie sich im Gespräch beteiligen und nach dem Gespräch wieder mit Stern-6 das eigene Telefon stumm schalten. Das heißt, wenn Sie eine Frage an Dr. Hansch haben oder sich ins Gespräch einbringen wollen, mit Stern-Taste 6 wäre die Leitung offen.
Nur Mut. Hallo?
Ja, hallo.
Ja, also ich weiß, das war jetzt ein sehr, sehr anregendes Gespräch und ich bin begeistert, einmal natürlich auch von dieser Weite, die jetzt hier in diesem, also dieser Bogen, der eigentlich gespannt wurde und ist jetzt, sagen wir mal, über so viele Aspekte geredet in einem Zusammenhang und von Systemtheorie am Ende sind sie jetzt ja bei Gott gelandet. Das finde ich irgendwie sehr großartig, aber es macht es auch schwer, dazu was, wie soll ich sagen, konkret zu fragen. Was mir so ein bisschen am Ende sehr gefallen hat, das war eigentlich, nachdem am Anfang so sehr über, wie soll ich sagen, diese klaren Erkennen von Mustern und von Abläufen, also Sie haben über das Gehirn geredet von Verdrahtungen oder dieses Beispiel mit der Disco, mit diesen lustvollen Rhythmen,
das war irgendwie sehr eingängig auf der Ebene und ich fand es jetzt dann ganz spannend, dass am Ende aber noch eine Ebene reinkam mit diesen Wundern des, über das Sein und das Staunen, weil das ja nochmal eine Ebene ist, die, sagen wir mal, auf der einen Seite scheinbar mit dieser anderen Ebene was zu tun hat, aber doch auch sehr groß darüber hinausgeht. Und das würde mich mal interessieren, wie Sie das selbst miteinander verbinden können oder wie Sie das oder wie das einfach offen bleiben muss.
Ja, das ist natürlich also ich nach meinem Empfinden gibt es da Verbindungen, nicht? Also diese Konzepte, die ich da in den Büchern entwickle, meine ich, verbinden diese Ebenen. Aber natürlich ist auch das immer nur ein grobes Begriffsraster, was natürlich diese Phänomene niemals zur Gänze einfängt. Nicht? Aber das Interessante ist eben, und das ist vielleicht auch so das, was sozusagen, was ein bisschen mein Ehrgeiz ist oder was mir Freude macht oder was auch vielleicht das Besondere an diesen Dingen ist, die ich da schreibe, dass es mir eben tatsächlich auf diese Verbindung ankommt. Und eben ausgehend von einer Begrifflichkeit, die eben doch aus der Naturwissenschaft auch abgeleitet ist und dort etabliert ist. Also manchmal, wenn ich so esoterische Literatur lese, da sind dann eben sehr weite Begriffe, werden da gebraucht, Energie oder so die Quantenphänomene. Nicht? Aber das sind eben dann Begriffe, die in dieser Form losgelöst sind von der Form, wie sie ein Physiker benutzen würde. Nicht? Und damit verliert das Ganze natürlich ein bisschen an Wert. Und die Synergetik oder diese Systemtheorien haben eben den Vorteil, dass sie wirklich eine Sprache sind, die, also ich habe ja auch mit Hermann Haken, der hat ja meine Sachen auch gelesen, und der würde als Physiker das eben so auch unterschreiben, nicht? Und das ist eben sozusagen das, was ich da versuche, nicht? Aber es ist natürlich auch die Art, wie ich da an die Dinge herangehe, erfasst natürlich diese Phänomene niemals zur Gänze, sondern kann immer nur eben diese verbindenden Momente deutlich machen. Aber in meinem Erleben ist das eben was ganz Wichtiges, was man natürlich in so einem Gespräch auch nur andeuten kann, nicht? Also da, das ist natürlich schwer, wenn Sie mich da jetzt genauer fragen, dann ist es natürlich schwierig, das in der Kürze der Zeit oder auch nur so per Sprache rüberzubringen.
Ich meine, ich habe es angesprochen, weil ja auch Ihr, sagen wir mal, wenn Sie so einen Begriff wie Meisterschaft ins Spiel bringen, dann hat das ja ganz stark sicherlich mit diesen Dimensionen zu tun. Also man fragt sich, wenn dieses Ich, von dem Sie gesprochen haben, das eben sehr stark definiert ist durch diese Erdprogrammierungen, wie Sie sagen, irgendwie so eine Kulturleistung eigentlich von uns heute ist, dass wir das überwinden müssen und können. Und da haben Sie jetzt dann diesen Platzhalterbegriff, jetzt Meisterschaft, wie ich das verstanden habe, aber der verbindet sich ja dann mit Dimensionen eben, meinetwegen, ja, von diesem ganz großen Staunen oder diesem ganz großen Eintauchen in das Sein, aber doch, wenn ich das so beinahe vermute oder raushöre bei Ihnen, eben zu einer solchen Tiefe, dass aufgrund dieser Impulse oder Erkenntnisse oder das, was man da drin dann findet, dass man da heraus eben dann eine ganz andere Lebensperspektive und Lebenshaltung entwickeln kann, die eben nicht mehr basiert eben auf diesem abgetrennten Ego, weder von dem Affenverhalten, aber auch nicht von unserem narzisstischen postmodernen Ich, das eigentlich nur noch die eigene Lust steigern will, sondern eben zu einer großen, ja, ich weiß nicht, Kohärenz oder zu einer großen Sinnhaftigkeit zu kommen, wo man doch sagen kann, dieser Sinn, dieser gemeinsame Sinn, der sich da entwickelt, das ist nichts Dogmatisches, sondern es ist einfach was Wahres, oder?
Mhm. Ja, genau, nicht? Und Meisterschaft ist eben mehr als dieses Ich, nicht? Wenn man das mal in die Bilder des im vorangegangenen Gespräch Entwickelten tun wollen, könnte man sagen, wenn das Ich richtig zu arbeiten lernt, nicht, dann, also das wäre jetzt das Bewusstsein, nicht diese angeborenen Instinkte, mhm. sondern und auf diese Stimme der Kohärenz dafür sensibel wird und damit umzugehen lernt, dann wird sozusagen im Unbewussten ein immer größer werdender Teppich, ein Teppichmuster, was immer kohärenter wird, geknüpft. Nicht? Und aus diesem Muster speist sich natürlich dann auch das, was man so als Intuition auch erlebt. Nicht? Was Einstein auch gesagt hat, dass er so Richtungsempfindungen hatte. Nicht? Also je mehr Kohärenz im Unbewussten, im Selbst, wie ich das nenne, hergestellt wird, von dem Bewusstseinsfokus, der gewissermaßen wie ein Klavierstimmer oder wie ein Webschiffchen sozusagen sich darin bewegt und immer nur einen kleinen Teil ausleuchten kann, dort ist eben auch Meisterschaft dann angesiedelt. In diesem Zusammenspiel von Bewusstsein und unbewusstem, kohärenten Gewebe. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, wo ich also lange Ausarbeitungen gemacht habe und Stichworte gesammelt habe und dann Teiltexte drunter geschrieben habe. Und als ich dann anfing zu schreiben, hatte ich eben 50 Seiten an Notizen vor mir, die ich dann da sozusagen verarbeitet habe. Und heute habe ich, wenn ich hier so sitze, habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts im Kopf. Ich weiß gar nichts. Also das Wissen, was mir an expliziten Details zugänglich ist, das ist relativ gering. Ich fühle mich heute noch genauso wie damals, als ich mein erstes Buch schrieb. Aber wenn ich mich dann eben an den Computer setze, dann fließt es irgendwie aus mir heraus, nicht? Obwohl das im Bewusstsein gar nicht repräsentiert ist. Aber das ist eben die Frucht dieses Kohärenzbildungsprozesses, den ich in den Jahren durchlaufen habe. Und ähnliche Phänomene haben Sie ja in allen anderen Tätigkeitsbereichen auch. Nicht? Das, was man übt, dass das in die Automatisierung nachsinkt und dann über Intuition, über Gefühle, über Stimmigkeitsempfindungen doch den Prozess mitprägt. Nicht? Und das ist das, was ich mit Meisterschaft meine oder was daran sehr beteiligt ist.
Schön. Eine Frage, die ich hier per E-Mail reinbekommen habe von Herrn Müller-Lang, ist eine sehr prinzipielle Frage. Herr Müller-Lang schreibt, inwiefern sind für Herrn Lange integrale Theorien relevant? Vielleicht, wenn Sie dazu kurz was sagen wollen.
Die sind sehr relevant, nicht? Also wenn man den Begriff erstmal für sich nimmt, dann ist das, was ich versuche, ja auch eine Form von integraler Theorie. Mhm. Nicht? Und es wäre eben jetzt spannend, und wenn ich jetzt den Kopf noch weiter nach rechts wende über das Meditationskissen hinaus, dann fällt mein Blick eben auch auf diesen dicken Buchrücken Eros Kosmos, und ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Nicht? Also ich habe schon vor, mich damit auch nochmal zu beschäftigen, und möglicherweise ergibt sich da auch eine ganz interessante Kommunikation, also diese Dinge mal auch aufzunehmen, das wird mit Sicherheit für mich auch ein sehr bereichernder und kreativer Prozess sein. Also ich denke, dass da die Grundintentionen ganz ähnliche sind und man da, wenn man das gegeneinander hält, vielleicht auch viel gewinnen kann.
Vielleicht auch direkt dann anschließend noch eine Frage, die wir hier als Mail einbekommen haben. Martin schreibt hier, hallo Herr Hansch, vielen Dank erstmal für das äußerst anregende und facettenreiche Gespräch. Sie haben ja sehr stark auf unser Kohärenzbedürfnis hingewiesen und zum Schluss gleichzeitig angedeutet, wie sehr es sicher ist, dass diese Kohärenz gleichzeitig sehr hypothetisch konstruiert ist. Wir befinden uns also in einem Drahtseilakt zwischen Konstruieren und produktiv Dekonstruieren. Haben Sie eine Strategie gefunden, mit dieser Spannung umzugehen?
Das ist natürlich eine gute Frage. es ist liegt auch eine Gefahr darin. Ich fühle natürlich auch, dass wenn die für mich wichtigen Kohärenzen in Gefahr geraten, dass die sich dann auch verteidigen. Nicht? Das ist schwierig. Da müsste ich jetzt auch länger drüber nachdenken, um da wirklich fundiert darauf antworten zu können. Ich denke, wenn man wirklich offen ist und wenn sozusagen die Offenheit auch prinzipiell in das System der Kohärenzen als ein wichtiger Punkt eingebaut ist, dann wird einen die Wirklichkeit oft genug verstören und zum Nachdenken anregen, als dass, so hoffe ich jedenfalls, es doch zu allzu starken Verknöcherungen und Erstarrungen und Dogmatisierungen im eigenen Denken kommen könnte. Das ist meine Hoffnung, darum bemühe ich mich. Ich bin für diesen Punkt auch sensibel. Wie weit es mir am Ende gelingt, das muss die Zeit dann bringen. Mhm. Nicht? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. Das ist natürlich auch vielleicht wirklich ein Januskopf. Nicht? Auf der einen Seite ist Kohärenz eben etwas, was Sicherheit schafft, was einem das Gefühl vermittelt, Boden unter den Füßen zu haben, was man in vielen Situationen auch braucht, um einfach handeln zu können. Auf der anderen Seite ist man aber eben in Gefahr, zu starr zu werden, zu dogmatisch zu werden und dann eben in einer Sackgasse zu landen. Mhm. Nicht? So dass das wirklich eine hohe Kunst ist, diese beiden Prozesse des Bildens von Überzeugungen, aber auch des Offenbleibens und des Veränderbarbleibens wirklich auch gekonnt auszuwiegen. Ja. Nicht? Das ist ein wichtiger Punkt.
Nee, das ist sehr gut. Ich würde gerne noch eine Frage anhängen dran, weil dieses Spannungsfeld mit Kohärenz natürlich einerseits so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich sehe das Spannungsfeld natürlich auch in der Gegenrichtung, dass eine Kohärenz, die eine rein hypothetisch-intellektuelle Kohärenz ist, noch immer in einer Abgespaltenheit zu anderen Lebensrealitäten ist. Das heißt, hier eine Kohärenz zu haben, die nicht rein hypothetisch intellektuell bleibt, sondern wirklich auch die Ganzheit der menschlichen Erfahrung mit einzubeziehen und gleichzeitig eben diese Offenheit zu haben, die Sie ansprechen, ist auch ein, ich würde hier sagen, nicht sagen Drahtseilakt, sondern eine Quadratur des Kreises, die es zu leisten gilt.
Ja, das ist richtig, aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen, also für mich, ich erlebe immer wieder das Gefühl und Verstand und Erfahrung und Bewusstsein, dass das doch zusammenhängt und dass man, es gibt's natürlich, dass sich bei Menschen das Intellektuelle stark verselbstständigt, nicht? Und dann sozusagen im Leerlauf ein Plapperautomat gewissermaßen vor sich hin quasselt und man merkt, das ist gar nicht mehr gegründet in authentischer Erfahrung, das ist gar nicht mehr verbunden mit Gefühlen und mit Bewusstsein. Das ist richtig. Aber ich denke, dass das, wo Sie hindeuten, wichtig ist, aber dass es auch wichtig ist, wie man die Dinge verbindet. Nicht? Und das ist auch ein Aspekt persönlicher Meisterschaft. Es gibt eben Konzepte, die sind geeigneter, Lebensrealität abzubilden, einzufangen, erlebbar zu machen. Und es gibt abgehobene Konzepte, die gar nicht dazu geeignet sind. Nicht? Und da die richtigen Konzepte zu finden, das ist schon mal ein erster Schritt. Nicht? Und dann glaube ich in der Tat, dass sozusagen die Lampe der Erfahrung und des Bewusstseins und der Intuition auch noch ein Stück weiter leuchten kann, als die Begriffe tragen. Da bin ich auch sicher, dass das so ist. Nicht? Und vielleicht das ist sicher, nicht, wenn Sie so Bewusstseinsintensivierung oder Bewusstseinserweiterung ansprechen, das ist sicher etwas, was wichtig ist, was möglich ist, was eben einfach auch die Sensibilität für Erfahrungen steigert, die dann eben sozusagen auch wieder Verstörungen sein können für Neukonstruktion von Begriffen. Also dass das ein eigenes Feld ist, was seine eigene Berechtigung hat und auf dem man auch üben kann und üben muss und was in möglicherweise vielerlei Hinsicht seinen Wert hat, da stimme ich zu.
Und vielleicht in diese Richtung auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Eine Frage, die eine Hörerin hier auch per E-Mail reingebracht hat. Sie schreibt, Sie sprechen von Staunen lernen, von innerer Meisterschaft, welche Bedeutung würden Sie der Liebe beim Sprung ins Wir geben? Innerlich, zwischenmenschlich und auf sozialer Ebene?
Also ich glaube, dass es sozusagen zwei Aspekte von Liebe gibt. Nicht? Das eine ist eben wirklich das, was als Erbantrieb verdrahtet ist, nicht? Dass wir eben auf bestimmte Reize des anderen Geschlechtes ansprechen, uns verlieben, sexuell uns angezogen fühlen, dass dann bestimmte Hormonprozesse in Gang kommen, nicht? Das alles, was dann da abläuft, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene von Liebe, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, das ist eben, das hängt für mich eben durch die Liebe zum Sein, das hängt für mich eben doch auch wieder wirklich mit Kohärenz zusammen. Nicht? In irgendeinem buddhistischen Buch habe ich mal gelesen, dass Liebe aus Verstehen erwächst. Nicht? Und so erlebe ich das eigentlich auch. Dinge, die ich durchdringe, die ich verstehe, die ich mir aneigne, wo ich auch die vielleicht negativen Seiten dann integrieren kann aus diesem Verständnis heraus, die kann ich auch in Liebe annehmen. Ja, und das erlebe ich eben, oder auch Resonanz, Kohärenz hat auch im Zwischenmenschlichen was mit Resonanz zu tun, wenn ich auf einen Menschen treffe, wo ich eben das Gefühl habe, wir sehen wichtige Dinge ähnlich und wir kommen in einen Austauschprozess und können uns da bereichern und können uns zu einer tieferen Weltsicht und Entwicklung wechselseitig anregen. Und wenn das dann zusammenkommt, wenn die biologische Attraktivität da ist, aber auch auf dieser geistigen Ebene sich Resonanz und Koevolution herstellen, dann ist das für mich sozusagen das Gesamtphänomen Liebe. Also, ja.
Herr Hansch, nachdem wir auch am Ende unserer Sendezeit hier angekommen sind, würde ich gerne das auch als Gelegenheit benutzen, das als Schlusswort zu nehmen. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Danke auch den Zuhörern für die Fragen und Beiträge, die jetzt heute vor allem auch per E-Mail reingekommen sind. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einsteigen bei unserem wöchentlichen Radio Enlighten Next. Einen schönen guten Abend.
Ja, vielen Dank und auch von mir einen schönen Abend an alle.
Ich danke.